Moos, Marcel Moos, war ein Soziologe, Anthropologe und Ethnologe, ein Neffe und ein Schüler von Emil Durkheim. Und das war die Schule in Frankreich, die am Ende des 19. einfach des 20. Jahrhunderts angefangen habe, die Gesellschaft als eine Einheit zu sehen. Das heißt, sich die Frage zu stellen, wie individuell psychologische Vorgänge, ich würde nicht sagen, sozial determiniert sind, weil das sozusagen, das ist so gängige Ausdrucksweise, die eher vom Marxismus stammt. Das heißt, von der Vorstellung, dass es so etwas wie eine ökonomisch-soziale Basis gibt und dann diese Basis, diese Vorgänge in der Wirtschaft oder im politischen Leben reflektieren sich in gewissen individualpsychologischen Zuständen. Das war nicht gerade die Idee der Schule. Die Idee der Schule war, diese individualpsychologischen Vorgänge von Anfang an zu kodieren und zu verstehen als Teil des Ganzen. Ja, das heißt, der soziale Zusammenhang so zu beschreiben, dass alles Psychologische und Individuelle einen Platz bekommt, und zwar einen vorgezeichneten Platz. Ja? Ich habe schon einmal erwähnt, ja, ich glaube, letztes Mal, dass der entscheidende Buch für diese Denkrichtung, das war die Untersuchung Anfang des 20. Jahrhunderts, die Untersuchung von Durkheim über den Selbstmord. Ja? Dass der Selbstmord auf der einen Seite so etwas wie ein Gipfel der individuellen Verzweiflung reflektiert oder zum Ausdruck bringt. Und dass man sozusagen Selbstmord denken kann als einen extreme Ausdruck des Innenlebens eines Individuums, eine große Absage an die Welt, ja, sagt man sozusagen, Nein zur Schöpfung oder Nein zum Schöpfer, wie es oft beschrieben wird. Auch Nein zum sozialen Zusammenhang. Auf der anderen Seite die Selbstmordrate immer stabil geblieben ist, durch die Jahrhunderte in allen Ländern und Regionen. Das heißt, Jahr nach dem Jahr in einer gewissen Population, an einem gewissen Ort, immer ein gewisses Prozent der Menschen Selbstmord begangen sind. Das heißt, es handelt sich um eine soziale Konstante. Ja, so kann man sagen, dass man Selbstmord begeht, auf der einen Seite zwar aus diesen inneren Gründen, aber auf der anderen Seite, um ein gewisser Prozent zu erfüllen. Ja? Das heißt sozusagen, um eine Lücke zu füllen, um tatsächlich auf die gewünschte Zahl zu kommen, jährlich. Und für die zweite Annahme spricht, dass wir sicherlich so etwas wie eine Tradition des Selbstmordes haben, Selbstmordtechniken. Wir wissen, wie es geht. Wir wissen, dass es geht. Ja? Das heißt, Selbstmord ist auch eine technische Angelegenheit, die in der Geschichte tradiert wird und in der Geschichte tradiert wird in verschiedenen Kulturen auf verschiedene Weise. Es gibt die Kulturen, die einen Kult des Selbstmords haben. Da ist die Rate höher, zum Beispiel, das war die römische Kultur, das war japanische Kultur und bleibt bis zu einem gewissen Grad nach wie vor. Merkwürdigerweise Ungarn hat ja sein eigenes, sozusagen an seiner Tradition des Selbstmords und deswegen Selbstmordraten in Ungarn sind traditionell viel höher als in anderen europäischen Ländern. Das heißt, es gibt sozusagen eine Kulturpraktik. Und diese eine Kulturpraktik, die tief eingeschrieben ist in das soziale Ganze, ist eigentlich das, was vom Einzelnen übernommen wird. Ja, das ist so, die Frage wird oft gestellt, warum wird man Künstler? Ja, man wird Künstler, weil man von Trieb zu Kreativität getragen wird, das kann man so sagen. Ja. Aber man wird Künstler in erster Linie, weil es Kunsthochschulen gibt, es gibt Kunstmarkt, es gibt Galerien, es gibt das und jenes. Wäre das alles nicht da, hätte man nicht Künstler werden können, auch wenn man das wollte und von einem unwahrscheinlichen Kreativitätstrieb getrieben wäre, psychologisch und individuell gesehen. Das heißt, die Übernahme einer Kulturpraktik in einem gewissen Fall ist das eine. Das Vorhandensein dieser Kulturpraktik, die zur Verfügung steht für jemanden, der diese Kulturpraktik übernehmen will, ist das andere. In diesem Sinne, man kann, und das war eben Versuch dieser Schule, Gesellschaft zu beschreiben als ein Zusammenhang der Kulturpraktiken, auch Lebenspraktiken, auch Alltagspraktiken, die insgesamt einen Sinn ergeben, sozusagen. Sie ergeben einen Sinn insgesamt, weil sie eine Einheit bilden und so jede individuelle Entscheidung, jede individuelle Praxis, so individuell sie sein scheinen mag, gleichzeitig sozusagen sich einschreibt in diese allgemeine Ensemble der Kulturpraktiken. Nur dieser Ensemble der Kulturpraktiken ist nicht etwas, was sozusagen ein Paradigma bildet. Das heißt, etwas, was sozusagen so etwas wie ein Mischwarenladen darstellt. Ja, dass man sozusagen kommt und nach Willen eine Kulturpraktik herausnimmt. Ja, es ist kein Supermarkt. Gesellschaft ist kein Supermarkt. Wäre es so, dann läge die Entscheidung letztendlich auch beim Einzelnen. Das heißt, der Einzelne wäre das Subjekt der Entscheidung, welche Kulturpraktik er übernimmt. Das ist eben nicht der Fall. Und das wäre sozusagen eine Lücke im System. Und das ist nach der Meinung der Schule eben nicht der Fall. Allerdings, bis zur Erscheinung dieses Essays von Marcel Mauss im Jahre 1922, also relativ spät, die bahnbrechende Arbeiten von Durkheim und Mauss sind alle sozusagen datiert von 1902, 1903 und so weiter. Und dann irgendwann nach 20 Jahren schreibt Marcel Mauss diese Essay, der eben diese Frage stellt, gibt es einen sinnvollen Zusammenhang? Er nennt dann das, also in der deutschen Übersetzung ist es genannt, totale soziale Tatsache. Ja. Le fait social, total. Und das ist ja, das ist eben dieser Zusammenhang. Ja. Er versucht, diesen Zusammenhang zu finden, der die Gesellschaft zu einer Totalität macht, in die sich dann das Individuum einschreiben muss. Es ist offensichtlich, dass dieses Modell von Mauss, der sozusagen innere Logik der Schule entsprungen ist, gleichzeitig sich einfügt in der typischen Suche des 20. Jahrhunderts, also der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, nach allen möglichen Totalitäten und Totalitarismen. Ja, nicht wahr? Das war eine Zeit, wo alle in Europa, auch in Deutschland und auch in Frankreich in erster Linie, gesucht haben nach der Totalität und sich gefragt haben, was ist das Totale der Gesellschaft und wie das Totale der Gesellschaft eine Form bekommen könnte im politischen Leben. Sicherlich die Totalitarismen der 20er Jahre, 30er Jahre oder 30er Jahre entsprang diese Suche. Das Nationalsozialismus in Deutschland und sowjetische Kommunismus und viele andere Modelle. Man muss ja nicht vergessen, dass das herausragende Beispiele sind, die immer zitiert werden. Es war aber, glaube ich, in Europa kein einziger Staat, der nicht totalitär wäre. Ja, in der 30er, inklusive Frankreich praktisch. Bis zu einem gewissen Grad, aber sogar auch freien Staaten unter Roosevelt. Einzige Ausnahme bildete England vielleicht in der Zeit. Vielleicht England und Holland, aus Deutschland sagen, eine liberal-protestantische Welt. Schüler von Mauss haben sich eingeschrieben in diese radikale Strömungen der 20er, 30er Jahre. Aber hier ist davon noch nicht zu spüren, außer da, oder vielleicht doch ja, aber sozusagen im Nachhinein. Aber hier beginnt Mauss eben, indem er sagt, er sucht nach dem Totalen. Er sucht nach dem Zusammenhang, nach der totalen sozialen Faktor. Also was ist das, was alle, was die Gesellschaft insgesamt zusammenhält? Als Produkt des kapitalistischen 19. Jahrhunderts, aber ein merkwürdiges Produkt, sicherlich sagt er zunächst einmal, es ist der Austausch. Was die Gesellschaft zusammenhängt, ist, dass alles sich austauscht und dass die Menschen ständig etwas austauschen. Ja, die soziale Tätigkeit besteht fundamental im Austausch. Es ist tatsächlich so, weil wir Waren austauschen, wir tauschen Worte aus, ja. Die Kultur besteht darin, dass wie die Worte austauschen, wie die Bilder austauschen, Informationen austauschen und so weiter. Wir tauschen alles aus. Unter den Bedingungen des 19. Jahrhunderts, aber auch am Anfang des 20. Jahrhunderts und gewissermaßen auch heute, muss man schon sagen, weil der Ansatz von Mauss ist ja nicht allgemein anerkannt, milde gesagt, denkt man Austausch unter dem Vorzeichen des Marktes, des kapitalistischen Marktes. Also der Markt und Gesetze der Ökonomie und Gesetze des Geldes, das ist das, was die Gesellschaft zusammenhält, als kapitalistische Gesellschaft, in der wir de facto leben. Das heißt, die Ökonomie und das Verlangen nach dem Geld und die Notwendigkeit, Geld zu haben und zu überleben, ja, im Kontext dieser Gesellschaft, uns zwingt, an diesem Austausch, an diesem Markt teilzunehmen. Das heißt, es ist auch so, dass wir, die Gesellschaft im Sinne von Mauss oder sagen wir im Sinne von der vorherrschenden Theorie des 19. Jahrhunderts, auch englischen Theorie des 19. Jahrhunderts, wir sehen die Gesellschaft als zusammengehalten von der Ökonomie. Ja? Das ist der ökonomische Zusammenhang, das ist der Markt, ja? Das ist die Gesellschaft zusammen. Nun, die Frage ist, scheint uns das plausibel und zu welchem Grad? Auf der einen Seite, diese Behauptung oder diese Setzung, die ja an sich stimmt und von niemandem bestritten wird, führt zu der Diskussion darüber, kann man sich dem Markt entziehen. Ja? Das ist eine Diskussion, die besonders in künstlerischen Kreisen und intellektuellen Kreisen virulent. Ich komme, wie Sie wissen, aus Berlin, wo ich diese Veranstaltungen mache. Und alle Fragen gehen in diese Richtung. Kann man sich dem Markt entziehen. Das wird assoziiert mit der Left Politics, mit einer gewissen Linke. Kann man sich sozusagen dem Markt entziehen? Das ist sozusagen die linke Position zunächst einmal, in der man sagt, ja, man muss sich vom Diktat des Marktes befreien. Ja, sozusagen das Individuelle entfalten lassen, jenseits der Beschränkung und jenseits des Diktats des Marktes. Wir haben aber, das wird oft übersehen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das ist das, was uns bevorsteht in der nächsten Dekade. Der Markt wird wahrscheinlich überwunden und man versucht und wird versuchen, den Markt zu überwinden, aber nicht von der linken Seite, sondern von der rechten Seite. Wir sind erst sozusagen am Anfang dieser Bewegung, die wahrscheinlich noch 20 Jahre vor sich hat. Das heißt, den Markt, die ökonomische Raison zu überwinden im Namen der Nation, des Staates, der Ehre, des Anstands, der Rechtschaffenheit, der militärischen Stärke, des Zusammenhalts angesichts der Werte der europäischen Zivilisation oder der islamischen Zivilisation oder dieser Zivilisation oder jener Zivilisation. Es tauchen überall Werte auf, es tauchen überall Forderungen danach, dass man diese Werte, man sich an diese Werte erinnern soll, dass man noch einmal überdenken soll, wer dazu gehört, wer nicht dazu gehört, ob diese Werte unsere sind und wenn ja, dann welche und so weiter und so fort. Wir sind in einem Prozess eines massiven Rucks nach rechts. Und zwar eines massiven Rucks nach rechts jenseits des Marktes. Ja? Weil die Logik, die militärische Logik, strategische Logik, die Logik der Werte als geistige Werte, ist eine Logik, die jenseits des Marktes führt, nur eben nicht auf der linken Seite, sondern auf der rechten Seite. Die Diskussion, an der ich teilgenommen habe, jenseits der Kunstszene, die nach wie vor links orientiert bleibt, zeigt, dass diese rechte Orientierung vorherrschend ist. Ich habe schon in einem Zusammenhang erzählt, dass man spricht ja über die religiöse Neuaufladung des Westens und Kampfbereitschaft, die durch die innere moralische Stärkung herkommt und so weiter. Das sind alles sozusagen Parolen, die wir kennen. Das sind zunächst einmal Stimmungen, aber ich denke, das bleibt beim Stimmen nicht. Wir haben also auf der einen Seite den Markt, auf der anderen Seite ein gewisses Misstrauen in Bezug darauf, dass der Markt ist das Ganze. Ja? Wir gehen davon aus, instinktiv, dass es etwas bleibt. Es gibt etwas, was vom Markt nicht abgedeckt ist, das aber noch zum Zusammenhang gehört, ja, das sich dem Tausch entzieht. Wir werden noch eingehender darüber sprechen in Bezug auf Derrida und viele andere Autoren, Heidegger. Es ist typisch rechts und links, ja, Situation des Entziehens von dem Tauschzusammenhang, von dem Marktzusammenhang. Etwas, was sozusagen ökonomischer Logik nicht unterworfen ist. Ja, so wie diese Logik sich verkörpert hat im Markt. Das ist entweder etwas Linkes, also wir wissen, was das ist, oder etwas Rechtes. Aber in beiden Fällen, es ist etwas, was tief in mir sitzt. Ja? Ich kann doch meiner Mutter nicht verkaufen. Ja, so. Ja. Wie naiv das alles klingt, und wie absurd, ja, weil der allgemeine Level sozusagen, wie man so sagt, des Diskurses fehlt. Ich habe gerade bekommen die Nachricht, dass eine meiner Bekannten, Laura Hotman, die leitete PS1 in New York und jetzt eröffnet sie ihr eigenes Museum, New Museum of Contemporary Art in Bowery, und eröffnet das mit einer Fragestellung, die genau ins Zentrum des Gesprächs führt, obwohl sie das nicht weiß, nämlich Passion, Doppelpunkt, for love or for money. Das ist genau der Punkt. Das heißt, es gibt etwas, was man nicht verkauft, das ist die Liebe zum Beispiel. Ja? Liebe oder Geld, ja? Opfer oder Profit, Treue zu den Überzeugungen oder Verrat an den, und sozusagen Verrat um das akademische Erfolgswert. Ja? Das sind die großen Themen der Literatur des 19. Jahrhunderts. Und das ist genau der Punkt, an dem Moss ansetzt. Das heißt, was ist das Romantische? Was ist das, was uns fühlen lässt, dass der Tausch, Markttausch, nicht das letzte Wort des Zusammenhalts ist? Was sozusagen übrig bleibt eigentlich, an das sowohl die Rechte wie auch die Linke appelliert? Ja. Seine Antwort ist, und das ist sozusagen das Entscheidende, und das möchte ich eben verfolgen, wie er das macht. Er sagt, dieses Antikapitalistische, diese Liebe, ja, im weitesten, also for love or for money, das ist eine Art Tausch. Ja. Nur eben nicht Tausch im Sinne der Marktökonomie, kapitalistischen Ökonomie, es ist eine andere Art Tausch, aber es ist auch Tausch. Und weil es eine Art Tausch ist, ist es kompatibel auch mit dem Markt, ja, letztendlich. Und diese Kompatibilität führt dazu, dass man letztendlich, wenn man diese zwei Arten von Tausch zusammendenkt und sie sozusagen austauscht, das ist ja auch möglich, wird zeigt, dann bekommen wir diese allgemeine Zusammenhang oder diese totale soziale Tatsache. Das heißt, er unternimmt so etwas wie Romantisierung der Wirtschaft oder Ökonomie und Ökonomisierung des Romantismus. Aber Ökonomisierung der Romantik, Ökonomisierung der Liebe. Also nicht Liebe oder Geld, ja? Sondern Liebe als ein ökonomischer Vorgang, unabhängig davon, wie die Geldökonomie funktioniert und alles andere damit verbunden. Er beginnt mit einer einfachen Frage, ja, nämlich mit der Frage, wie kann man sozusagen, was ist der elementare antibürgerliche Gestus schlechthin? Also wenn der Bürger und das bürgerliche Individuum sich dadurch definiert, dass er nach dem Profit sucht und nach Selbstüberleben. Ja, das heißt, nach der Fortsetzung des eigenen Lebens und einer Profitmaximierung und Geldmaximierung innerhalb der Marktökonomie, dann kann man sagen, dass der elementare antibürgerliche Gestus ist nichts anderes als darauf zu verzichten. Ja, der Verzicht eben auf die Profitmaximierung, sozusagen eine Absage an Bereicherung und an die Sicherung des Lebens durch die Marktgesetze, ist sozusagen antibürgerliche Gestus schlechthin und darauf läuft alles hinaus. Ja? Und zwar von links und von rechts. Ob ich darauf verzichte, im Namen der Heimat oder der Nation oder der militärischen Ehre, oder ich darauf verzichte, im Namen der freien Entfaltung des Individuums oder der Weltfriedens oder der Humanität oder was auch immer. Im Endeffekt, es ist dieser elementare Gestus des Verzichts, dass der antibürgerliche Position, der antibürgerliche Haltung in Nutsche konstituiert. Ja? Das ist dieser Gestus. Das heißt, was zur Untersuchung gilt, ist, was bedeutet dieses Verzicht und wie funktioniert dieses Verzicht in der Gesellschaft. Nun, Moos sagt, dass diese Verzicht in der Gesellschaft funktioniert in verschiedenster Weise. Zum Beispiel in der Form der Großzügigkeit. Man schenkt Dinge, deswegen die Gabe. Ja. Man schenkt Dinge an andere Menschen in großzügiger Weise, ohne zu ein Geldgegenwert zu bekommen. Ja, ich kann zum Beispiel etwas verkaufen, dann bekomme ich einen Gegenwert. Ich kann aber auch etwas schenken, dann bekomme ich dafür kein Geldgegenwert. Das ist eben die Liebe, ja, nicht wahr? Das ist eine Schenkung, ohne dass man Geld dafür bekommt. Ja? Man macht Passion for Love and not for Money. Ja? Das ist das. Dann, ich kann einem Menschen schenken, ich kann den Götter schenken, das heißt Opfer. Ja? Ich kann den Götter schenken. Ich kann mein eigenes Leben den Götter schenken. Ja? Ich kann eben mich selbst opfern. Ja? In einer Akt des Selbstmords sozusagen, das gleichzeitig auch Opfer an Götter gedacht wird. Das erleben wir zum Beispiel jetzt in der islamischen Welt und so weiter. Man kann aber schenken im Sinne einer einfachen Verausgabung. Ich habe das schon erwähnt, wenn man zum Beispiel ins Casino geht und Millionen verliert. Ja. Wenn man beginnt, sich zu betrinken, beginnt zu rauchen, beginnt Extremsport zu machen, beginnt das und beginnt jenes, man ruiniert sich. Ja, man achtet nicht auf seine Gesundheit, man achtet nicht auf seine Finanzen, ja, nicht wahr? Sondern man richtet sich zugrunde. Das ist ein Verhalten, in einer oder anderen Form weit verbreitet ist. Das ist ein Verhalten, das ein Poet Maudy oder ein Artist Maudy ausmacht. Ja? Jemand, der wie Van Gogh sich ständig ruiniert und in der Gosse endet, schmutzig von der Gesellschaft verlassen und ein Stück Dreck sozusagen auf den Müllhaufen geworfen. Wobei gerade deswegen seine Bilder dann hohe Preise bekommen. Also wir wissen, dieser Mythos der Moderne, dieser Mythos der Absage, sich wegwerfen. In dem Falle sozusagen wirft man sich weg oder ruiniert nicht im Sinne des Geschenks an Götter oder konkrete Menschen, sondern als Geschenk zum Beispiel an der Kunst oder Traum, ja, vom besseren Leben, oder von eigener Vervollkommnung, die man nicht erreichen kann und so weiter. Das sind alle Geschenke an irgendetwas, was dann aufscheinen soll. Gut, das ist ja schön und gut. Nun, wie es funktioniert, beginnt Moos auf folgendem einfachen Beispiel zu analysieren. Zum Beispiel, ich habe jemanden eingeladen zum Abendessen. Ja? Und ich habe sozusagen in ein teures Restaurant und ich habe für ihn bezahlt. Das ist ein Geschenk. Er bezahlt nicht. Ja? Trotzdem wird erwartet, dass er mich auch einlädt. Früher oder später. Und er sagt, die Deutschen haben ein gutes Wort dafür, dass eigentlich die ganze Geschichte sichtbar macht, sich zu revanchieren. Also jemanden einzuladen, ist sich zu revanchieren. Das bedeutet, dass jemanden einzuladen ins Restaurant ist, erstens, eine Gabe und ein Zeichen der Zuneigung. Zweitens, eine Beleidigung. Ja? Weil es kann vorausgesetzt werden, oder es kann bedeuten, dass der andere nicht bezahlen kann und das bedeutet, er steht ja niedriger. Okay. Und ein Kriegsakt, eine Herausforderung, die man revanchieren soll. Ja, revanchieren soll, indem man Kriegsakt wiederholt in Form von Gegeneinladung. Ja, das heißt, wir haben in einem Zusammenhang Liebe und Gabe, Austausch, als Anrufen eine Verpflichtung zur weiteren Einladung auf der anderen Seite und ein Kriegsakt. Ja, wir haben also alle drei Elemente beisammen. Die Idee von Mons besteht darin, dass unsere Gesellschaft in diesen Ritualen, die extrem reduziert sind, das ist das eine, sich auf der bestimmte Bereiche des Lebens erstreckt. Wir wiederholen ein Muster, das eigentlich in der alten archaischen Kultur das vorherrschende Muster war. Das war der Muster der Gabe, die zur Gegengabe verpflichtet. Diese Gegengabe kommt ja sicherlich nicht nur der Form, dass man Gleiche mit dem Gleichen sozusagen revanchiert. Wenn ich jemanden zum Abendessen einlade, bedeutet das nicht, dass der andere mich auch einlädt letztendlich. Ja? Aber das bedeutet eine innere, sozusagen das geschieht im Sinne eines Austausches, das auf sehr, sehr verschiedenen Ebenen stattfindet und alles Mögliche beinhalten und implizieren kann. Ja? Und zwar alles Mögliche. Und er sagt, in der Tat, wenn wir die archaischen Gesellschaften nehmen, die er beschreibt, ich möchte alle diese Beispiele nicht jetzt wiederholen, ja, weil es gibt innerhalb des Essays hunderte Beispiele von verschiedenen Arten von Austausch. Er sagt, alles wird ausgetauscht. Nettigkeit, eben Geschenke, Reisen, Frauen, ja, das wissen wir, dass der Frauentausch ja eigentlich sozusagen, es gibt von Klasowski ja die berühmte Ableitung des Geldes von Körper der Frau, ja, das ursprüngliche Geld war der Frau, ja, weil das ist das Einzige, was man austauschen sollte, alles andere hatte man. Ein Stamm hatte eigentlich alles, was er gebraucht hat. Er hatte nicht nur nur Frauen nicht, weil wegen der Inzestverboten. Und wie Sie wissen, das Inzestverboten waren viel entwickelter in der archaischen Gesellschaft als heute. Das heißt, wenn jetzt Inzestverbot nur auf Schwester und Mutter erstreckt wird, in der archaischen Gesellschaft waren 70, durchschnittlich 70 bis zu 75% der Frauen unzugänglich, ja, weil sie waren in einem Stamm. Das bedeutete, dass der Stamm musste sozusagen Frauen holen und Frauen abgeben. Ja. Und es gibt so elegante, auch aus der ersten Moss-Schule, heißt Living Money, ja, Le Manet Vivant, ja, von Klasowski, wo er eben diese Ursprung des Tausches aus der Frauentausch und das Zestverbot, also ein sehr populäres Buch ja, eigentlich in Frankreich, ableitet. Dann Tausch von allem, von Festen, von Gefälligkeiten, von dies und das und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben nicht so ein krudes, sondern ein sehr ein sehr feines Gefühl dafür, was wir geben und nehmen, auf welche Ebene. Und wir wechseln diese Ebene die ganze Zeit. Ja? Wir wechseln diese Ebene die ganze Zeit. Wir geben nicht das Gleiche, aber wir geben irgendetwas. Ja? Und wir spüren, ob es genug ist oder nicht, in jedem einzelnen Fall. Ja? Wir geben etwas, wir bekommen etwas und wir haben das Gefühl, es stimmt ja irgendwie, ja? Auf einer instinktiven, emotionalen Ebene. Ohne dass wir präzisieren den Geldwert oder das alles durch die Ökonomie und irgendwelche Vereinbarungen oder Konventionen durchlaufen lassen. Ja? Es ist nicht so, dass wir jedes Mal denken, das ist genau die gleiche Summe des Geldes. Das tun wir nicht. Ja? Das wäre auch völlig unnatürlich. Und das ist nicht die soziale Praxis. Die soziale Praxis ist, dass sozusagen der Kontakt stimmt, die Beziehung stimmt. Ich habe Interesse und der andere hat auch Interesse. Ja? Und irgendwie läuft das okay. Wir haben dieses Gefühl dann, wenn sozusagen diese innere Summe stimmt, ja? Wenn sozusagen Budget, Gesamtbudget der Beziehungen, das heißt dessen, was man opfert und das, was man bekommt, so etwas wie ausgeglichen sind. Ja? Das ist ein psychologischer Haushalt, ja? Oder ein psychologisches Budget des Geben und Nehmens, das nichts anderes ist als Verinnerlichung und Psychologisierung bestimmter sakralen Riten, die Geben und Nehmen jenseits des Geldes in der archaischen religiösen Gesellschaften reguliert haben. Wir haben es verinnerlicht und deswegen brauchen wir es nicht mehr. Ja? Genauso, dass wir verinnerlicht haben viele andere Gesetze und Praktiken, die wir so spontan praktizieren, dass wir keine Regeln mehr brauchen, um uns gezwungen zu fühlen, das zu tun und jenes zu tun. Sondern wir leben sozusagen im Gefühl, im ständigen Gefühl der inneren Verpflichtung. Ja, etwa. Und diese innere Verpflichtung, diese Verpflichtung, etwas zu geben oder nett zu sein oder aufmerksam zu sein und so weiter und so fort, ist nichts anderes als eine Regulierung des inneren psychologischen Haushalts, wie gesagt, inneren psychologischen Austauschmechanismus, der implantiert worden war in der Gesellschaft von den sakralen Ritualen, wie sie sich etabliert haben, lange genug, von sehr, sehr langer Zeit. Und dann beschreibt Moos diese Rituale, die alle nichts anderes als Schenkungsrituale waren. Alle waren nichts anderes als eine Verpflichtung, und zwar eine damals sehr rigide Verpflichtung, die Geschenke zurückzugeben in einem Jahreszyklus. Wir wissen, dass die sakralen Riten vollziehen sich in einem Jahreszyklus. Das heißt, in einem Rhythmus sozusagen der des Saisonwechsels. So dass zum Beispiel in Polynesien, und das ist der Testfall für Moos, ein Stammesführer auf einer Insel, der eine Insel beherrscht hat, zu einer anderen Insel gekommen war und der Stammfürst einer anderen Insel beschenkt hat. Ja. Dieser am nächsten Jahr ist zu einer anderen Insel, nicht zur gleichen Insel, sondern zu einer anderen Insel gegangen und den Stammesführer einer anderen Insel beschenkt hat. Dann ging es weiter und weiter, vielleicht 12 Jahre oder 20 Jahre. Nach 20 Jahren, der letzte Stammesführer kam zum ersten zurück und hat ihn beschenkt. Ja. Das heißt, man hat bekommen sein Geschenk zurück oder ja, nach 12 oder 20 oder mehr Jahren. Das heißt, man könnte auch rechnen, und das passiert sehr oft, mit der Möglichkeit, dass man stirbt ja dazwischen oder etwas dazwischen kommt und man diese Gegenwart niemals bekommt. Das bedeutet, dass man einen Moment des Risikos durch diese Verschiebung immer mitdenken soll. Ja? Was, und das ist eben zentraler Punkt von Moos, dass dann weiter von Derrida thematisiert wird. Wenn ich eine Transaktion durchziehe in der Marktökonomie, ich mache das dank heutigen Internet und so weiter im Real-Time. Das heißt, ich verkaufe etwas und bekomme praktisch gleichzeitig Gegenpreis. Ja? Ich bekomme diese Geldäquivalent sofort. Ja, ich bekomme sofort diese Gratifikation. Oder ich gebe Geld und kaufe mir etwas und bekomme das auch sofort. Was der Tausch als symbolischer Tausch, ja, also symbolischer Tausch komme ich noch, also diese Art Nicht-Markttausch auszeichnet, ist, dass dieser Tausch, wie der Derrida sagen würde, differiert in zweierlei Sinne, wie der Derrida sagen würde. Erstens, verschiebt. Ich bekomme diese Gratifikation vielleicht viel, viel später, unter Umständen nie, ja? Aber ohne eine implizite Erwartung dieser Gratifikation, sozusagen mache ich auch dieses Geschenk nicht. Ja, so wie ich zum Beispiel am Gott opfere und ich weiß nicht, wann Gott mir antwortet, ja, oder wann Gott mir hilft. Vielleicht tut er das niemals. Ja. Damit rechne ich ja auch. Ja. Aber irgendwie wäre mir plausibel, dass er mir irgendwann hilft, ja, bei der Gelegenheit. Nicht gleich, ja, aber irgendwann. Vielleicht sogar im nächsten Leben, ja, aber irgendwann. Ja. Das heißt, ich setze mich durch dieses Geschenk in eine Beziehung zu irgendwas, etwas, ja, in eine soziale Beziehung, die sich in der Zeit differiert, das heißt verschiebt. Und wir wissen, dass nach der Meinung von Derrida, das von mit Lacan zusammenhängt und so weiter, diese berühmte Liebe, ja, ich nichts weiteres als Differenz, also Differierung oder Verschiebung der Gratifikation. Das heißt, das war sozusagen eine gewisse Unbestimmtheit schafft, indem sozusagen La Passion, ja, von der die Dolores Hotman spricht, eben entsteht als ein Mechanismus der Verschiebung, des Aufschubs, ja, der Gratifikation, die ja vielleicht auch niemals kommt, ja, damit rechne ich ja auch. Und was noch einmal dazu kommt, ist die Differenz im Sinne vom Unterschied, ja, Differenz im Sinne von Andersartigkeit. Das heißt, ich weiß nicht, in welcher Form, das weiß ich auch nicht, ja. Und ich rechne auch damit, dass die Form erstens ganz anders sein könnte, zweitens gar keine Gratifikation bekommt und noch einmal, was Derrida thematisiert, dass die Gratifikation zwar kommt, aber ich werde sie nicht wiedererkennen. Ja, sozusagen, ich werde nicht wissen, dass es sie ist. Ja. Damit kann ich ja auch rechnen. Ja. Das heißt, ich habe hier zu tun mit einem Tausch, aber mit einem Tausch, der plötzlich eine Zeitdimension bekommt. Und das ist der Unterschied zwischen diesem Tausch, also Tausch der Geschenke, Tausch der Gaben und der Machtökonomie. Die Machtökonomie basiert auf der momentanen, abgeschlossenen Tausch und Gabenökonomie entwickelt sich in der Zeit und zwar unbestimmt lange, in einer unbestimmt langen Zeit. Und damit rechne ich von Anfang an, ja, und akzeptiere auch die Möglichkeit, dass diese Zeit länger ist als mein Leben. Wenn wir jetzt zurückkommen zu dieser zu diesem Beispiel mit L'artiste maudit, also jemanden, der sich vorausgabt, zugrunde richtet, in der Gosse stirbt oder wahnsinnig wird, aber in tiefster Armut, ja, sein Körper ruiniert, aber seine Bilder hinterlässt, dann bekommen diese Bilder einen großen Wert, wie wir schon festgestellt haben. Warum? Man könnte sicherlich sagen, dass diese Bilder einen Wert bekommen haben, weil sie, wie man so sagt, schöne Bilder sind oder gute Bilder sind. Das ist unplausibel. Ja, es ist insofern unplausibel, dass wären sie schöne und gute Bilder, wären sie sofort anerkannt. Ja? Die Bilder etwa von Van Gogh wurden nicht anerkannt, weil sie keine schönen und guten Bilder waren. Ja? Schöne und gute Bilder sind diejenigen, die unsere Vorstellungen von Schönheit und Güte entsprechen. Ja? Wenn sie es nicht tun, dann sind sie eben für uns nicht schön. Man sagt aber, die sind zwar nicht schön und gut, aber sind authentisch. Ja. Im Unterschied zu den akademischen Bildern, sie sind schön und gut, aber sind nicht authentisch. Warum sind Bilder von Van Gogh authentisch? Weil er sich zugrunde gerichtet hat. Das heißt, wir sozusagen bewerten diese Bilder so hoch und bewundern sie letztendlich, weil wir in einer symbolischen Form unsere Schuld an Van Gogh und seinen Tod zurückzahlen. Ja? Die Gesellschaft fühlt sich verpflichtet in Bezug auf den Künstler, der sich in einer spektakulären Weise zugrunde gerichtet hat. Das ist auch der Grund, warum Menschen, die sich spektakulär zugrunde gerichtet haben, wie Elvis Presley, geschätzt werden und ein Kult um ihnen herum entsteht, wobei die, die floriert haben, viel Geld gemacht haben und sein Leben genossen haben, auch im Kontext der Massenkultur sozusagen so gelassen werden, wie sie sind. Ja. Nur die, die sich sozusagen mit Drogen und so weiter zugrunde gerichtet haben, nur die sind Kultfiguren. Ja? Graceland wäre nicht möglich, wenn Elvis Presley sich nicht öffentlich und ostentativ praktisch umgebracht hat auf der Bühne. Das heißt, indem man sich verweigert, Gegengabe zu nehmen, und zwar sein Leben lang, und zwar konsequent, ohne Kompromisse zu machen, und sozusagen sein Ruin öffentlich inszeniert, setzt die Gesellschaft unter Druck. Und die Gesellschaft unter dem Druck der Gesellschaft dann von sich nimmt, indem sie beginnt, diesen zu verehren. Ja? Das ist ein Versuch, sozusagen Schuldgefühle zu überwinden, die dieser öffentliche Akt des Selbstruins in die Gesellschaft produziert. Dieses Phänomen nennt Moss Potlatch. Potlatch ist auch so ein interessantes, ambivalentes Wort, das ist Konsumieren und Vernichten gleichzeitig in der Sprache der Nordindianer und ein Ritus. In der Tat Konsum, wir sprechen über den Konsum, ja, und dass wir in einer konsumistischen Gesellschaft leben. Wir müssen aber nicht vergessen, was Konsum ist überhaupt. Das Englische ist ja besser in dem Fall als das Deutsche, obwohl die deutsche Sprache auch diese Möglichkeit gibt. Zum Beispiel consumed by fire, ja, bedeutet verbrannt, ja, zum Tode. Das heißt, konsumieren bedeutet in der Tat vernichten. Ja. Wenn ich zum Beispiel ein Stück Brot konsumiere, bedeutet das, dass dieses Brot nicht mehr da ist, ja, also gegessen und so weiter. Das heißt, Konsum bedeutet nichts anderes als Vernichtung. Und man kann übrigens, das habe ich hier auch gemacht in einem Text, der heutige Terrorismus als eine radikale konsumistische Attitüde interpretieren. Man kann zum Beispiel World Trade Center konsumieren, indem man Fotografien macht. Und wir wissen, dass Foto zu fotografieren bedeutet auch symbolisch zu töten. Ja? Das ist sozusagen eine bekannte Tatsache. Man kann sie einfach sprengen. In beiden Fällen handelt es sich letztendlich um Formen des Konsums. Ja? Der Konsum, der Konsument par excellence ist der Tod, ja? Weil er alles konsumiert. Alles vernichtet. Das heißt, Konsum und Vernichtung ist im Grunde ein Vorgang. Konsum hat diese Seite. Und Potlatch besteht eben darin, dass man sich selbst konsumiert. Ja? Nämlich, wie gesagt, es gibt diesen Ritus, bei dem die Stämme einmal, ich glaube in 5 Jahren oder so, Ihr ganzes Eigentum vernichten. Also sie vernichten alle Getreide, sie vernichten, zünden ihre Häuser an, vernichten ihre Kleider, alle Vorräte, die sie gemacht haben, alle heiligen Stätten werden verbrannt, alles wird vernichtet. Und die mehr vernichtet haben, die bekommen sozusagen Führungskräfte für das nächste, für die nächsten 5 Jahre. Wir haben also Ehre und Anerkennung als Effekt der Verausgabung und Unvernichtung, als Effekt des Konsums. Das öffnet jetzt eine zweite Perspektive. Demos verbindet mit einem Autor, der etwas später in Paris Furore gemacht hat, Ende der 20er Jahre. Und ich werde jetzt kurz darüber jetzt sprechen, weil alles andere, was wir lesen werden, ist Kombination auf der einen Seite von Marcel Mauss, auf der anderen Seite von Alexandre Kojève. Kojève war ein russischer Philosoph, der, als er sehr jung war, emigriert ist in den Westen, hat promoviert, zunächst einmal lebte in Deutschland, promovierte bei Karl Jaspers. Es gibt viele Anekdoten, die man über ihn erzählen soll. Kam aus einer extrem reichen Familie, die Diamanten besaß in Russland. Hat von diesem Geld gelebt und dann dieses Geld verloren. wegen dem Crash in den 20er Jahren und sozusagen fast mittellos nach einer Zeit, das ist ein sehr, sehr reiches Leben, kam nach Paris und hat angefangen, dort Hegel zu unterrichten und hat seine Seminare gemacht vom Jahre 28 bis Jahr 33 und fünf Jahre lang. Und der ganze sozusagen Blut der Pariser Intelligenz war da und diese Interpretation der griechischen Philosophie hat zutiefst beeinflusst die ganze Entwicklung der französischen Philosophie weiter. Vor allem seine zwei Hauptfiguren dieser Zeit, nämlich Lacan und Bataille, waren seine engsten Schüler. Aber auch Sartre gehört und Camus dazu und Merleau-Ponty. Und dann später auch Derrida schließlich an der gleichen Linie. Und er hat diese sozusagen Begriff des Symbolischen eingeführt, nämlich der symbolischen Güter. Symbolische Güter sind eben diejenigen, die auch im Sinne der Ökonomie funktionieren, aber andere Ökonomie. Kojève beginnt auch mit diesem Beispiel, den ich auch zitiert habe, mit dem Beispiel von Stück Brot. Er hat übrigens in der französischen Sprache dieses Wort Désir, was oder später ins deutsche Begehren übersetzt wird, das Wort, das früher nicht interessiert hat, also diese Theorie des Désirs. Das Désir ist zunächst einmal, also das Begehren ist zunächst einmal, hat so elementare Formen, nämlich die Formen nach dem etwas zu konsumieren. Das ist eben ein Stück Brot oder was auch immer. Aber es gibt eine andere Art Begehren, das ist das Begehren, konsumiert zu werden. Nämlich das Begehren nach dem Begehren des anderen. Wenn ich zum Beispiel ein Brot esse, dann ist es nicht so, dass dieses Brot will gegessen werden, weil dieses Brot mich liebt, zum Beispiel. Aber im Falle von diesen Kannibalen, ja, nicht wahr, haben wir den Fall, dieser Kannibal hat jemanden gegessen, weil dieser jemand wollte von ihm gegessen werden. Ja. Das heißt, er war in seinem Kannibalismus anerkannt und das ist genau das, wonach er eigentlich gestrebt hat. Also sein Begehren war nicht nur Menschen zu essen. Er hätte das auch sonst machen können. Ja. Er hätte die Menschen umgebracht und sie gegessen. Er hat es aber nicht getan. Er wollte, dass derjenige, den er isst, will gegessen werden. Ja. Und das ist eben das Streben nach der Anerkennung des eigenen Begehrens, das ist Begehren des anderen, ist nichts anderes als der symbolische Wert oder Konsum auf der symbolischen Ebene. Und Kojève sozialisiert das auch, genauso wie das ganze französische Denken dieser Zeit, und sagt, alle diese Auszeichnungen, Prestige, der ganze Prestige und die ganzen Preise, die man bekommt und so weiter und so fort, die sind alle Zeichen dessen, dass man geliebt wird, geachtet wird, verehrt wird und so weiter. Danach streben wir. Also wir streben auf sehr, sehr unterschiedlichen Ebenen auf die Anerkennung des anderen. Es ist ganz klar, dass Kojève von Hegel ausgehend, von etwas anderem ausgehend, letztendlich zum gleichen Modell kommt, wie auch Mauss. Und in der Tat, Bataille kombiniert zwei Modelle, weil Bataille war in seiner frühen Jugend ein Schüler von Mauss und dann ein Schüler von Kojève. Er kombiniert das und macht diese symbolische Ökonomie daraus, die Ökonomie des Sakralen. Das heißt, die Ökonomie der symbolischen Güter, die Ökonomie der Güter die sind Anerkennung in der Gesellschaft oder bei der Einzelnen. In psychologischen Zweibeziehungen, in der Gruppendynamik oder in großen Kollektiven bis zur Menschheit insgesamt. Und wir können also sagen, dass die Gesellschaft, in der wir leben, ist eine Gesellschaft, in der sozusagen reale oder materielle und symbolische Güter ständig ausgetauscht werden und ständig auch unter sich ausgetauscht werden. Ja? Weil man kann auch anerkannt werden dafür, dass man viel Geld gemacht hat. Man kann symbolisch anerkannt werden. Man kann auch symbolische Güter sozusagen zum Geld machen. Ja? Man kann sozusagen eine gewisse Reputation und eine gewisse Position der Gesellschaft auch in Cash to cash mit, ja? Wie die Amerikaner sagen. Das machen alle Politiker, wenn sie Memoiren schreiben. Ja? Sie machen ihr Ruhm zum Geld. Ja? Man kann also Geld zum Ruhm machen, man kann Ruhm zum Geld machen, man kann sozusagen noch einmal austauschen zwischen materieller Ebene, zwischen sozusagen Marktebene und symbolischen Ebene, der Ebene symbolischer Ebene. In dem Falle haben wir diese totale soziale Tatsache. Das heißt, wir haben ein totales Modell des Tausches, der insofern total ist, dass dieses Modell auch alles das in sich einschließt oder mit einschließt, was sozusagen dem Markt entsagt, ja, von rechts, von links oder wie auch immer, also die Entsagung im Opfer in sich einschließt, in dem Entsagung im Opfer als Weg verstanden werden, symbolische Güter zu produzieren und zu akkumulieren. Ja? Also wenn ich öffentlich entsage, wie es zum Beispiel ein Asket in der byzantinischen Zeit, der auf der Säule steht und 30 Jahre dort ausharrt und ich weiß nicht, was ist, ja, nur vom Regen ab und zu, obwohl es die Wüste ist, sich erinnert. Ja. Diese wird auch total verehrt, wird zum Heiligen und das ganze Volk pilgert zu ihm. Ja. Das heißt, eine zur Schau gestellte, eine öffentliche Selbstentsagung und Askese ist keineswegs wie Nietzsche etwa. Ja. Nietzsche hat sozusagen, das ist der Punkt, wo der Nietzsche wirklich, Nietzsche hat fast in allem recht. Muss man sagen, es ist eine der raren Denken, das fast immer recht hat. Es gibt einen Punkt, wo es dezidiert und unrecht ist. Das ist die Interpretation der Askese. Wo er sagt, die Askese ist es die Schwäche, die sozusagen ideologisch verschönerte Schwäche, der Mensch, der nicht fähig ist, für die Güter zu kämpfen, sozusagen entsagt sich diese Güter als ideologische Rechtfertigung der eigenen Unfähigkeit. Ja. Es ist sicherlich nicht der Fall. Askese ist in der symbolischen Ökonomie eine ökonomische Operation. Eine ökonomische Operation, die dazu führt, dass man die Güter bekommt und akkumuliert, die symbolische Güter sind, die unter Umständen auch umgewandelt werden können in die irdischen Güter, wenn man das will, oder nicht. Das heißt, wir haben in unserer Gesellschaft eine Ökonomie, die eine Anti-Ökonomie in sich einschließt. Ja? Wir haben zwei Arten, zwei Ebenen und Austausch zwischen diesen zwei Ebenen. Und diese ist ja praktisch die Tatsache, die totale soziale Tatsache, von der Moss spricht. Jetzt machen wir eine